Mit Bernd Wolf geht's jetzt den Oligarchen an den Kragen? Guten Abend. Das mittlerweile fünfte Sanktionspaket soll den russischen Kriegstreiber Putin in die Knie zwingen. Die Maßnahmen des Westens richten sich gegen russische Banken, Firmen und kremlnahe Institutionen, aber eben auch gegen die Oligarchen, die Superreichen, die Putin an der Macht halten. Nutzt es etwas, ihnen Geld, Yachten, Villen und Luxusautos abzunehmen? Wie funktioniert das eigentlich in der Praxis? Ich spreche mit der Justizreporterin Luisa Klink. Später hören wir einen Fachanwalt für öffentliches Wirtschaftsrecht und eine Expertin von der ARD, Börsenredaktion. Luisa, was passiert eigentlich mit den Villen, Yachten und Luxusautos genau? Was heißt denn, Vermögen werden eingefroren? Das klingt ja gerade so, als könnten sie auch wieder aufgetaut werden.
Ja, so ähnlich. Tatsächlich dürfen diejenigen, bei denen Vermögensgegenstände eingefroren wurden, sie selbst noch nutzen. Das heißt also, sie dürfen eine Villa selbst noch bewohnen, ein Auto selber fahren oder eine Yacht fahren. Aber was sie eben nicht machen dürfen, ist daraus Kapital schlagen. Sie dürfen also diese Gegenstände nicht als Einnahmequelle nutzen. Das heißt, das Einfrieren führt zu einem Verfügungsverbot.
Luisa, du hast dich ja mit einem Fachanwalt für öffentliches Wirtschaftsrecht, nämlich mit Friedrich Gebert, näher darüber unterhalten. Dann lass uns doch mal in euer Interview reinhören.
Ja, genau, das ist richtig. Beginnen wir mal mit dem Einfrieren von Vermögenswerten. Was bedeutet das Verfügungsverbot denn genau? Wie weitreichend ist das? Also beispielsweise sind da auch andere Familienmitglieder betroffen. Man sieht ja mittlerweile vermehrt auf Social Media, dass sich russische Oligarchentöchter tatsächlich schon beschweren, dass sie irgendwie sich in ihrem Lebensstil eingeschränkt fühlen. Ist da denn was dran?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das angesprochene Verfügungsverbot, das kann man sich wie einen so direkten Befehl aus Brüssel an alle Adressaten vorstellen. Es wird in einer EU-Verordnung erlassen und das gilt dann unmittelbar und direkt quasi für jeden Bürger. Alle müssen sich dran halten. Die zuständigen Behörden in den Ländern überwachen das dann nur noch. Sie werden aber gar nicht aktiv tätig. Und einfrieren ist ja so ein bisschen der untechnische Begriff. Rechtlich versteht man jetzt dahinter die Verhinderung von allen Bewegungen. Also es gibt keinen Transfer mehr, keine Verwendung mehr und gar keine Veränderung mehr. Der Kontostand wird also irgendwie festgehalten. Dann am Ende kommen einfach nur noch die Aufsichtsbehörden und fragen das ab. In Deutschland ist das die Bundesbank, die schickt dann einfach eine Mail an alle Finanzinstitute und fragt, welche Konten habt ihr denn gesperrt? Die Banken dürfen auch überhaupt kein anderes Vermögen mehr ausgeben. Also das einfachste Beispiel ist Geldautomat oder Kredite vergeben. Und Sie haben ja auch noch die Familienmitglieder angesprochen. Also diese Liste, die es gibt, die ist abschließend und die nennt die Person auch ausdrücklich. Also Ehegatten sind dann zum Beispiel nicht automatisch erfasst und Kinder auch nicht.
Kann man auch sagen, dass es da Unterschiede gibt zwischen Geld und Wertgegenständen? Also dann wäre es also richtig, dass Papas goldene Kreditkarte sozusagen nicht mehr einsatzbereit ist.
Ja, das ist genau richtig. Also die Kreditkarte, die auf den Papa, auf den Vater läuft, die kann nicht mehr verwendet werden, weil der Vater ja im Zweifel dann auf der Sanktionsliste steht. Und auch die Kreditkarte ist dann nicht mehr einsatzbereit.
Also dann scheinen Sie ja so ein bisschen auf Instagram schon in Ihrem Lebensstil, in Ihrem Unbeschwerten eingeschränkt zu sein. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Treffen denn diese Verfügungsverbote die Oligarchen wirklich hart? Wie sieht's denn da in der Realität aus? Weil eine Enteignung ist es ja gerade nicht.
Ja, ganz genau richtig. Also es liegt keine Enteignung vor und deswegen ist die Realität dann auch oftmals eine andere als die schriftliche Verordnung aus Europa. Aus meiner Sicht kann man schon sagen, dass Deutschland gerade in der Umsetzung sicherlich noch Luft nach oben hat und einiges schneller machen könnte. Aber rechtlich ist dieses Verfügungsgebot schon weit. Also finanzielle Vermögenswerte gleich jeder Art, zum Beispiel natürlich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, aber auch Zinserträge, Dividenden, Aktien, alle Kredite, die man hat. Die Kreditkarten haben wir schon angesprochen. Und jetzt in dem letzten Sanktionspaket ist sogar dazugekommen, Kryptowährungen, die angesprochenen Villen und Yachten, die sind sicherlich nicht von dieser behaupteten massiven und schwerwiegenden Folge betroffen, die die EU-Kommission im Moment eigentlich gerne sehen will.
Jetzt ist es ja so, wir leben in einem Rechtsstaat und die Maßnahmen müssen nicht nur rechtlich wasserdicht sein, sondern die Oligarchen könnten auch dagegen klagen. Welche Möglichkeiten hätten Sie denn da? Also wo könnten Sie klagen?
Ja, sehr guter Punkt. Das ist natürlich genau die Kehrseite der Sanktionen. Wir haben in den Sanktionspaketen selber schon vorgesehen einen Antrag. Jeder Betroffene auf der Liste kann beantragen, dass überprüft wird, ob er wirklich auf dieser Liste stehen muss.
Das klingt ja gerade so, als wären die Oligarchen hier gut geschützt. Und es ist bestimmt auch schwierig, diese Konten der einzelnen Personen herauszufinden. Viele haben bestimmt nicht nur ein Konto. Wie findet man das Geld der gelisteten Personen denn überhaupt?
Die rechtlichen Voraussetzungen der EU-Verordnung gelten überall gleich, aber die Umsetzung ist unterschiedlich. Also es geht ja bei uns los, dass die Finanzinstitute selber einfrieren. Die Bundesbank horcht dann nach. Und wenn jetzt bei Konten, die auf eine nicht sanktionierte Person laufen, kann man nicht so einfach sperren. Ich müsste mir also überlegen, wer ist denn hier dieser sogenannte tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte dahinter? Denn im Grundsatz gibt es zwischen den Ländern Zusammenarbeiten. Es gibt Rechtshilfegesetze für gegenseitige Auskünfte. Die nationalen Behörden können eigentlich auch alles abfragen. Also kann bei der Kfz-Zulassungsstelle fragen als Staatsanwaltschaft. Ich kann die Finanzämter anschreiben, ich kann die Banken anschreiben. Ich könnte in alle Grundbücher schauen und irgendwie versuchen, herauszufinden, wem gehört denn hier was. Mehrere hundert Personen auf der Sanktionsliste wird man jetzt sicherlich nicht konsequent abarbeiten, um lückenlos alle Vermögen aufzuspüren.
Sie meinen also, es scheitert an der praktischen Umsetzung teilweise, denn die Liste umfasst ja knapp 900 Personen mittlerweile, angefangen bei Präsident Putin, seinen Töchtern, dem russischen Außenminister Lavrov, über Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats, hochrangige Militärs, aber auch Abgeordnete und wichtige russische Oligarchen. Nach welchen Kriterien wurden die Leute für die Liste ausgewählt?
Ja, das ist eine ganz zentrale Weichenstellung am Anfang gewesen in der EU-Verordnung. Das hat man auch 2014 schon so implementiert mit den ersten Sanktionen nach der Krim-Annexion. Diese Voraussetzungen im Moment, so wie sie in der aktuellen Fassung gelten, sind: Die Person muss ernsthaft die Demokratie der Ukraine angreifen. Es muss die territoriale Unversehrtheit oder Unabhängigkeit der Ukraine untergraben werden. Oder es wird einfach direkt die Verfassung der Ukraine verletzt.
Ist Ihnen denn da auch vielleicht ein konkreter Fall bekannt, wo jemand in letzter Zeit bestraft wurde? Kann man sagen, dass die einzelnen europäischen Länder unterschiedlich hart vorgehen?
Man hat immerhin jetzt schon von Europol, von der EU-Finanzbehörde, die Informationen erhalten, dass die jetzt bei den nationalen Behörden helfen wollen. Eine eigene Mission wurde gestartet, Mission Oscar. Und man hat wohl das Gefühl, die Ermittlungsverfahren in den Mitgliedstaaten könnten ein bisschen schneller gehen und könnten ein bisschen mehr Dampf entwickeln. Vielleicht nur als Eindruck, wie lange sowas dauert. Also die Sanktionspakete aus 2014, die sind ja schon so ein bisschen her. Und da gibt es inzwischen Verfahren. Also es wurde in Hamburg jetzt im Jahr 2020, also einige Jahre später, wurde ein Unternehmer zu 7 Jahren Haft verurteilt, denn der hatte Raketentechnik noch weiter an Russland importiert. Und ich glaube, wenn man nach strengen und milden Ländern fragt, wird es jetzt erst interessant, wenn ein Land darüber hinausgeht. Und da ist, glaube ich, Deutschland im Moment nicht besonders aktiv. Italien geht in der Realität deutlich härter und schneller gegen die sanktionierten Personen vor. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Behörden deutlich besser strukturiert sind, als wir quasi noch so ein bisschen in den Anfangsdiskussionen waren. Und dann waren das schon 3 Wochen, die Häfen dicht.
Man kann also sagen, es weht ein ganz anderer Wind in Italien. Sie sind viel strenger, die Italiener. Es wurde ja auch am Anfang gleich bekannt, dass 2 richtig große Luxusjachten festgesetzt wurden. Man hat gelesen, dass sie beschlagnahmt wurden. Jetzt ist die Frage, stimmt es denn oder ist es auch nur, wie wir jetzt gelernt haben, in Deutschland wurden die nur einfach eingefroren?
Nee, das stimmt. Das ist in Italien dann schon eine Beschlagnahme gewesen, nicht nur eingefroren. Das bedeutet, Italien ist über sein eigenes nationales Recht gegangen und ist über die EU-Verordnung hinausgegangen. Der Begriff Beschlagnahmung in Italien ist sehr ähnlich zum deutschen Recht. Also wir können schon sagen, in Italien wurde beschlagnahmt mit dem deutschen Rechtsbegriff. Aber in Italien läuft das anders ab und die Rahmenbedingungen sind wahrscheinlich besser. Also Italien hat im Gegensatz zu Deutschland inzwischen sehr, sehr fortschrittliche Bekämpfung für Geldwäsche und Prüfung von Vermögenswerten. Also als Beispiel, Italien hat eine zentrale Stelle im Finanzministerium, die Wirtschaftssanktionen und Schlagnahmen koordiniert und prüft. Dann hat Italien eine sehr schlagkräftige Bundesfinanzpolizei, da arbeiten 60.000 Leute, die kümmern sich nur um Steuer- und Finanzdelikte und sind quasi den ganzen Tag damit beschäftigt. Und wir haben ja sowas nicht. Wir haben keine Bundesfinanzpolizei. Bei uns sind das Kriminalpolizisten der Länder. Dann sind es die Steuerfahndungen der Länder, dann gibt es den Zoll und irgendwie sind die Zuständigkeiten so, glaube ich, relativ schwierig im Vergleich.
Und was passiert, wenn so eine Yacht beschlagnahmt wurde? Kann sich Italien das Geld irgendwann von so einer Yacht selbst einverleiben oder verrottet das vielleicht auch gar, weil so ein millionenschweres Schiff ist ja bestimmt schwer zu verkaufen?
Ja, das stimmt. Also Wahrscheinlich kann man die Käufer, die es da auf der Welt gibt, an einem Tag zusammensuchen. 150 Millionen Euro und mehr für ein Schiff haben nicht so viele übrig. Aber Italien hat sich da auch an dieser Stelle modern aufgestellt. Es wird für jedes eingefrorene und beschlagnahmte Vermögen ein öffentlich bestellter Treuhänder installiert und der verwaltet das. Und dieser Treuhänder kümmert sich dann auch um Instandhaltung, Villen und Yachten ist das natürlich wichtig. Die Kosten trägt dann erstmal der Staat. Der Eigentümer muss es aber zurückerstatten. Und wenn er das nicht macht, dann kann der Staat auch die Herausgabe später irgendwann verweigern und dann verkaufen und damit seine Kosten decken und den Rest dann natürlich behalten. Bei uns werden beschlagnahmte Gegenstände in ein sogenanntes, rechtlich heißt das, öffentliches Verwahrungsverhältnis überführt. Dieses Verwahrungsverhältnis wird begründet und der Staat ist dann dafür verantwortlich. Das heißt also auch die Instandhaltung. Und jetzt kennt unser Rechtssystem das, glaube ich, nicht, dass man große Yachten warten muss und sich darum kümmern muss. Aber so eine Yacht tankt 500.000 Liter. Das ist 1 Million pro Tankfüllung. Und dann weiß man, glaube ich, als Staat nicht so richtig, wo man ist. Und wenn man die Aufbewahrung nicht perfekt macht und die Instandhaltung vernachlässigt, dann gibt es in Deutschland auch wieder die Rechtsfolgenseite, Schadensersatzansprüche und Amtshaftungsansprüche des Eigentümers.
Soweit die Justizreporterin Luisa Klink im Gespräch mit dem Fachanwalt für öffentliches Wirtschaftsrecht Friedrich Gebert. Während EU-Staaten wie beispielsweise Italien schnelle Erfolge beim Sanktionieren von Oligarchenvermögen vorweisen konnten, passiert in Deutschland erstmal nicht viel. Aber die Bundesregierung will nun, dass die Sanktionen wirklich greifen, wirksam werden. Frage an Lilly Hiltscher, Wirtschaftsfachfrau von der ARD-Börsenredaktion und auch bei tagesschau.de. Was unternimmt denn Berlin jetzt konkret?
Um die Sanktionen hier in Deutschland durchzusetzen, hat die Bundesregierung eine Taskforce gegründet. Die wird vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Finanzministerium geführt und soll als Schnittstelle für die zuständigen Behörden in Deutschland dienen, damit die sich untereinander einfach ein bisschen besser abstimmen können. Und so konnten Kreditinstitute hierzulande schon rund 125 Millionen Euro einfrieren. In der gesamten EU waren es bis zum 8. April schon mehr als 30 Milliarden. Euro an Vermögenswerten.
Das ist ein deutlicher Unterschied. Also in Deutschland 125 Millionen Euro, in der EU fast 30 Milliarden. Bisher sind ja mehrere Behörden, wie etwa das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und sogar die Deutsche Bundesbank, damit beschäftigt, die Sanktionen umzusetzen. Wäre es da nicht besser, die Aufgabe auf eine einzige Behörde zu fokussieren, weil ansonsten doch viel durcheinander oder verloren geht auch?
Naja, damit die Behörden Sanktionen wirksam durchsetzen können, müssen sie erstmal wissen, wem welche Vermögensgegenstände überhaupt gehören. Also gehört das Bankkonto zum Beispiel einem sanktionierten russischen Oligarchen? Dafür gibt es bei den Banken ein Meldesystem, das ist automatisch mit der Bundesbank verknüpft. Geht es jetzt aber um andere Vermögensgegenstände wie Immobilien, Yachten oder teure Autos, die den Oligarchen gehören, dann ist die Bundesbank nicht zuständig. Denn wenn Immobilien verkauft werden, und das ist ja genau das, was durch die Sanktionen verboten ist, dann müssen Rechtsanwälte, Notare oder Immobilienmakler das Ganze an die Behörden melden. Dazu sind sie verpflichtet und diese Meldung geht dann an die Financial Intelligence Unit, die dem Zoll unterstellt
ist. Dem deutschen Zoll?
Genau, dem deutschen Zoll.
Diese Taskforce soll dem Bundeskabinett einen Bericht vorgelegt haben und darin schrieb sie wörtlich, sei ein zentrales Problem, dass es keine eigenständigen Rechtsgrundlagen für die Vermögensermittlung im Bereich der Sanktionen gibt. Nun soll es also bald ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz extra geben, weil es ansonsten keine eigene Rechtsgrundlage gäbe. Was ist denn da dran?
Das ist einfach das grundsätzliche Problem, das Deutschland, aber auch ganz viele andere EU-Staaten haben. Die legen nämlich einfach ihre Gesetze zur Geldwäschebekämpfung als Grundlage dafür, dass sie ihre Sanktionen durchsetzen. Das Ganze lässt sich aber gar nicht eins zu eins übertragen, denn Gelder einfrieren ist was ganz anderes als Vermögen beschlagnahmen, was man bei Geldwäschebekämpfung macht. Und dadurch gibt es eben auch immer wieder Unklarheiten, wer ist eigentlich für was zuständig, wer muss überhaupt Meldungen erstatten an die Behörden. Also zum Beispiel müssen tatsächlich Notare den Verkauf von Häusern melden, wenn sie Oligarchen gehören. Und das soll mit dem neuen Gesetz jetzt ganz klar geregelt werden. Wann genau das aber kommt und wie das konkret aussieht, ist noch unklar. Dazu wollte sich die Bundesregierung bislang nicht äußern.
Soweit die Wirtschaftsjournalistin Lilly Hiltscher von der ARD-Börsenredaktion in Frankfurt. Vielen Dank, Lilly.
Dankeschön.
Und das war der SWR1-Radioreport Recht. Geht's den Oligarchen an den Kragen? Die Antwort ist komplex. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Bernd Wolff.